wenn man dann natürlich aus so einer Situation, die ja potenziell für den Patienten tödlich ausgehen kann, denn das ist eine schwerwiegende Verletzung, dem da so schnell helfen kann, dann macht das natürlich unglaublich Freude und motiviert. Und dann geht man da raus und denkt so, yes, das habe ich gerockt, Patient geht's gut, Patient wird leben, der kann wieder zurück auf seinen Bagger und seine Arbeit weitermachen. Das sind die Momente, die einen natürlich unglaublich beflügeln und jeden Rückenschmerz, der um 3 Uhr morgens kommt, als harmlos wirken lassen.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Wir tauchen wieder ein in das Universum Krankenhaus, wo spannende Menschen spannenden Jobs nachgehen und demnach viele spannende Geschichten zu erzählen haben. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns teilhaben zu lassen an ihrem Arbeitsalltag und an ihrem Leben. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf Dr. Wladimir Fichmann. Wladimir ist 39 Jahre jung, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und er lebt mit seiner Familie in Essen. Er ist der Mann, zu dem die Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen oder undefinierbaren Schmerzen im Arm kommen. Doch er behandelt nicht nur altersbedingte oder durch Sportverletzungen ausgelöste Schmerzen. Als Unfallchirurg hat er es auch mit Notfällen aller Art zu tun. Wir werden unter anderem besprechen, welche skurrilen Fälle er schon behandelt hat, wie er Patientinnen und Patienten wieder auf die Beine hilft und wie künstliche Intelligenz seine Arbeit bereichert. Du kannst dich also auf ein unterhaltsames Gespräch freuen. Ich würde sagen, wir holen Wladimir mal in unser Sprechzimmer.
Wladimir Fichmann, bitte ins Sprechzimmer, Podcast-Aufnahme.
Hallo Wladimir, mega cool, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Hallo Nils, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich unglaublich und habe diesen Moment schon lange entgegengefiebert.
Oh, da sind wir schon zwei. Wladimir, ich bin tierisch gespannt, was du uns alles so berichtest. Deshalb lass uns auch gerne direkt loslegen und natürlich so, wie wir immer loslegen, mit unserer Schnellfragerunde der Anamnese. Ich würde dir zu Beginn gerne 5 kurze Fragen stellen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du startklar?
Jederzeit.
Sehr gut, dann kommt hier Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Schockraumalarm.
Schockraumalarm? Das musst du ganz kurz erklären, glaube ich, Wladimir.
Dadurch, dass ich Unfallchirurg durch und durch bin, ist es für mich immer so, wenn Schockraumalarm kommt, dann habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt können wir Leben retten, jetzt können wir wirklich was im Leben eines Menschen verändern, verbessern und das macht mich irgendwo happy, denn dafür bin ich auch Arzt geworden.
Oh, ich sehe schon, das wird ein sehr gutes Gespräch, Wladimir. Dann machen wir direkt weiter mit Frage 2. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe im negativen Sinn?
Meistens, wenn der Kaffee alle gegangen ist. nein, aber jetzt mal im Ernst. Mein Blutdruck treibt in die Höhe. Irgendwelcher administrativer Kram, der einen wirklich ganz, ganz, ganz unglücklich macht. Wenn das Computersystem wieder nicht funktioniert, wenn die Passwörter nicht gehen, wenn die Krankenhausverwaltung nicht dafür gesorgt hat, dass man Zugänge hat oder sonstige Katastrophen, die einen so begleiten, alles rund um Computer beziehungsweise um administrative Sachen, die einfach vorher nicht gelaufen sind.
Fühle ich auch sehr. Technik, die begeistert, ist immer super, ne, wenn da irgendwas schief geht.
Definitiv.
Frage 3, Wladimir. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Du wirst lachen, Nils. Ich arbeite im Emergency Room in der Schwarzwaldklinik. Da war ich nämlich auch letzte Woche. Daher, also der turbulente Emergency Room, ganz klar, das ist unter anderem auch mein Metier neben dem OP. Aber auch in der Schwarzwaldklinik, Grüße an die Kollegen aus Freudenstadt, bin ich sehr, sehr gerne.
Schön. Frage 4. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ganz häufig höre ich das, wenn ich irgendwo hinkomme, und das soll überhaupt nicht großkotzig klingen, Gott sei Dank bist du heute da. Also ich glaube, die kennen mich als sehr verlässlichen, proaktiven und empathischen Menschen. Also sie sind aber auch immer froh, mit mir Scherze zu machen und auch ein bisschen Spielereien. Und ich glaube, dafür kennen sie mich und dafür respektieren und schätzen sie mich auch.
Und zum Abschluss die Frage, wer ist deine Heldin oder dein Held?
Ehrliche Antwort, privat meine Ehefrau, weil sie einfach eine Superheldin ist. Es ist unglaublich, was sie alles vollbringen kann. Sie ist nicht nur eine fantastische Ehefrau, Mutter aber auch Anwältin. Sie ist auch eine Lawfluencerin. Sie ist jemand, der fantastisch kochen kann. Sie ist jemand, der das Haus in Schuss hält und auch noch parallel mit ganz vielen Freunden Kontakte hält. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber ich glaube, sie ist da in dieser Hinsicht einfach ein Superheld. Und mein, sagen wir, beruflicher Superheld ist mein Mentor und derjenige, der mich auf den Weg gebracht hat, der Dr. Schlegel, der dafür gesorgt hat, dass ich irgendwann die Begeisterung gefunden habe für die Orthopädie und Unfallchirurgie und damals die Bahn geebnet habe für meinen Werdegang, für meine zukünftige Karriere als Mediziner.
Cool. Vielen Dank, Wladimir, für diesen munteren Aufgalopp. Dann lass uns jetzt gerne ins Detail und auch direkt mal dahin gehen, wo es wehtut im wahrsten Sinne. Lustigerweise passend zu unserer Aufnahme, ich bin heute Morgen erstmal schön auf der Treppe ausgerutscht. Ich konnte mich zum Glück noch am Handlauf festhalten. Und da habe ich mich gefragt, sind bei dir denn schon mal Patientinnen oder Patienten vorstellig geworden, die so richtig blöd gestürzt sind? Also so blöd, dass du dich gefragt hast, wie zum Teufel konnte das passieren?
Definitiv gab es einige Stürze, wo man sich fragt, wie ist das überhaupt möglich? Da fällt mir eine Patientin ein, die aus ihrem Fernsehsessel aufgestanden ist, sich umgedreht hat und plötzlich gestürzt war und sich dann einen Oberschenkel-Halsbruch zugezogen hat. Aber auch ganz blöd ein Mofa-Fahrer, ja, mit seinem Sprunggelenk ganz blöd an einen Bürgersteig beziehungsweise einen Bordsteinkante angeraten ist, dadurch stürzte und sich einen offenen Unterschenkel beziehungsweise eine offene Unterschenkel-Sprunggelenksfraktur zugezogen hat. Da fragt man sich dann doch, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie ist das möglich?
Und sag mal, ich sehe ja immer im Internet, TikTok und so weiter, auch die jungen Hüpfer im wahrsten Sinne, die da irgendwelche Mutproben und Challenges machen. Ist dir sowas auch schon begegnet?
Leider zu häufig. Da gibt es immer wieder Jugendliche, die dann irgendwelche Challenges machen und dann mit ihren E-Scootern ganz, ganz blöde Verletzungen sich zuziehen. Ob das jetzt luxierte Daumen sind, ob das Kniegelenksdistorsionen sind mit Kreuzbandrissen. Da gibt es also immer mehr und immer zunehmend von der Tendenz in den letzten Jahren solche Verletzungen, die man sich natürlich auch hätte ersparen können, ganz klar.
Unfälle und blöde Stürze können natürlich immer passieren und sind auf eine gewisse Art natürlich auch Ausnahmefälle. Kommen wir mal zu den vermeintlichen Standardfällen. Was sind denn in der Orthopädie die häufigsten Beschwerden und was können wir tun, um uns präventiv zu schützen?
Mit Abstand der absolut häufigste Notfall in der Orthopädie sind die Rückenschmerzen. Die Patienten, die einen Wasserkasten aus dem Auto gehoben haben, mal eben schnell was vom Boden aufheben wollten, sich dann plötzlich den Rücken blockieren, der Hexenschuss, den wir alle kennen, das ist so das absolut häufigste, was passiert. Und die kommen natürlich mit einer Frequenz, die unglaublich hoch ist. Und da können wir aber auch ganz schnell den Leuten helfen und auch Medikamente geben, um die Beschwerden wieder zu lindern und die Leute auch wieder glücklich nach Hause zu schicken. Das ist in der Orthopädie definitiv der häufigste Fall. Und danach kommen die ganzen Kleinigkeiten, die wir alle aus dem Alltag kennen.
Ist denn Sport grundsätzlich eine Lösung, um orthopädischen Beschwerden vorzubeugen? Oder rätst du aufgrund der Verletzungsgefahr davon lieber ab? Also was können wir präventiv noch tun?
Ja und nein. Sport ist definitiv eine wunderbare Möglichkeit, um die Kraft der Muskulatur zu erhalten, um unsere Vitalität und Beweglichkeit zu erhalten. Aber andererseits ist Sport auch ein großer Verletzungsfaktor in der Sportmedizin, in der ich zwischenzeitlich auch mal als Mannschaftsarzt tätig war, hatten wir eben zu 90% Sportverletzungen, die nur mit dem Sport zusammenhängen und nichts anderem. Und da muss man natürlich sich dessen bewusst sein, was mache ich für einen Sport und wie hoch ist das Risiko, dass ich mich da verletze oder auch permanent verletze, was potenziell meine Karriere als Sportler, aber auch potenziell meine Fähigkeit, in meiner Freizeit Sport zu treiben, eben einschränkt.
Wir sind ja jetzt schon mittendrin in deinem Arbeitsalltag, Wladimir, aber lass uns gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Du hast ja direkt nach dem Abitur dein Medizinstudium aufgenommen. War für dich denn von Anfang an klar, ja, ich mache Medizin, und wusstest du auch direkt, welche Fachrichtungen du wählen möchtest?
Tatsächlich ja, wie ich ja schon auch bei den 5 Fragen beantwortet habe, hat mich mein damaliger Mentor relativ früh auf den Weg gebracht. Ich bin im OP dabei gewesen und habe auch meine ersten Operationen gesichtet. Und das hat damals einen solchen Eindruck hinterlassen und mich auf derartige Art und Weise fasziniert, dass ich gesagt habe, im Studium und auch nach dem Studium, ich bleibe dabei, ich möchte Orthopäde und Unfallchirurg werden, weil das die Fachbereiche sind, die mich am meisten reizen. Es ist eine Kombination aus Technologie und Mechanik, aber auch gleichzeitig ärztliche Heilkunde und Chirurgie. Und diese Komponenten haben so weit dafür gesorgt, dass ich diese Begeisterung auch beibehalten habe und auch heute noch mit genauso viel Elan und Enthusiasmus lebe wie auch damals.
Schön. Und wie war die medizinische Ausbildung für dich und dann die Jahre auch als Assistenzarzt? Man hört ja immer wieder Beschwerden über die Arbeitsbedingungen, fehlende Work-Life-Balance und so weiter. Wie war das für dich?
Das stimmt, aber auch damals schon Veränderungen in unserer Arbeitszeit eingetreten sind. Jedoch muss man sagen, und da bin ich auch meinen Lehrern und meinen Ausbildern unglaublich dankbar, dass ich meistens das Gefühl hatte, dass sie mich dann doch an der Hand genommen haben und mir auch die Geheimnisse der ärztlichen Heilkunde und der Chirurgie nahegebracht haben. In den meisten Fällen muss man aber einfach damit rechnen, dass man sehr viel seiner Freizeit im Krankenhaus verbringt, ob es über die Dienste ist oder ob es auch über das persönliche Interesse ist. Aber wenn man dieses Interesse äußert, dann kriegt man auch das entsprechende Feedback von den Vorgesetzten und die nehmen es sich dann auch zur Aufgabe, einen auszubilden. Das heißt, natürlich muss man auch wie bei allem im Leben gewisse Dinge vernachlässigen und seine Freizeit vernachlässigen. Aber andererseits erlernt man eben auch ein Handwerk oder eine Kunst, die etwas Besonderes für mich dargestellt hat. Und für mich war es das wert. Für mich gab es nie die Frage, investiere ich diese Zeit oder nutze ich diese Zeit dann eher für meine Freizeit. Für mich war klar, ich möchte das erlernen. Ich habe meine gesamte Karriere darauf ausgerichtet. Und für Freizeit gibt es dann irgendwann später nochmal die Möglichkeit, diese zu erleben. Aber erst einmal möchte ich das, weswegen ich überhaupt Medizin studiert habe.
Ist schön, wenn man aus so einer Gewissheit dann auch einfach so eine Stärke ziehen kann. Ne? Du machst auch einen absolut stabilen und positiven Eindruck. Und ich frage mich trotzdem, gab es denn Momente, in denen du in deiner Ausbildung oder später dann auch als ausgebildeter Arzt auch an deine Grenzen gekommen bist, wo du gesagt hast, boah, also das war so ein Tag, der bringt mich ins Grübeln, ob ich da noch so Bock drauf habe.
Also die Momente gibt es natürlich immer. Gerade wenn man längere Arbeitsphasen hinter sich gebracht hat, viele Notfalldienste hinter sich gebracht hat, kommt man schon irgendwo an seine körperlichen, geistigen Grenzen. Der Schlafmangel spielt natürlich da eine große Rolle. Und manchmal gibt es eben einfach auch Situationen, über die man sich dermaßen ärgert, dass die Leute nicht zu schätzen wissen, was man da tut, dass die Leute nicht Dankbarkeit zeigen, obwohl man sie jetzt um 3 Uhr morgens wegen eigentlich einer Kleinigkeit anschaut und begutachtet und denen dann eine entsprechende Antwort oder Therapievorschlag gibt. Aber es gibt auch Momente, an denen man psychisch an seine Grenze kommt, wo man dann sagt, man verliert einen Patienten im Schockraum oder es verstirbt ein Patient nach Operation. Trotzdem, dass man alles getan hat, was die ärztliche Heilkunst einbietet und alles, was wir an Möglichkeiten heutzutage haben. Und das sind mannigfaltige. Und nichtsdestotrotz verliert man dann diesen Kampf. Und das macht einen natürlich traurig, das frustriert einen. Nichtsdestotrotz, man muss dann einfach für den nächsten Patienten wieder gestärkt ins Rennen starten.
Und ich kann mir vorstellen, gerade in der Notaufnahme, ne, ist natürlich immer extrem viel los. Arbeitsatmosphäre wahrscheinlich immer sehr angespannt. Wie erlebst du das in der Notaufnahme, das tägliche Arbeiten?
Dass ich in der Notaufnahme, wenn ich da bin, eher entspannt bin und auch mich freue, wenn die Kollegen da sind. Ich weiß, sie arbeiten als Team. Ja, gerade im Schockraum ist das eine ganz besondere Aufteilung als Teamleader und zusammen mit der Anästhesie, zusammen mit der OP-Pflege, zusammen mit der Radiologie arbeiten wie ein schönes Uhrwerk, so kann man sich das am besten vorstellen. Jedes Rädchen hat seine Funktion und gemeinsam das Zusammenspiel ermöglicht es überhaupt dann, ein entsprechendes Ergebnis zu produzieren. Und das macht Spaß, das ist etwas Schönes und das schweißt auch unglaublich zusammen. Und das Ergebnis ist dann letztendlich auch der Patient, dem wir dann in diesen Notfällen helfen können, in diesen Notfällen helfen dürfen. Und das ist ein Privileg. Und wenn dann am Ende alles gut geht, was in den meisten Fällen so ist, dann freuen wir uns natürlich umso mehr, weil dann haben wir nicht nur Job well done, sondern dann können wir uns auch auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben heute wirklich das Leben eines Patienten retten dürfen. Und das ist ein ganz besonderes Privileg, finde ich.
Das ist eine wunderbare Überleitung, Wladimir, weil jetzt haben wir natürlich über die Herausforderungen gesprochen, so ein bisschen auch über die Schattenseiten, aber das würde mich auch super interessieren. Gibt es denn so Beispiele, natürlich ohne Namen zu nennen, aber so konkrete Fälle, wo du sagst, also das war richtig krass, der Grat zwischen Leben und Tod war richtig schmal und wir haben es geschafft und dann gehst du da raus und fliegst quasi, weil du so glücklich bist, dass du einem Menschen da das Leben retten konntest?
Ja, definitiv. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Bauarbeiter, der von seinem Bagger gefallen ist, das Ganze abgeschüttelt hat, gesagt hat, ist ja nicht so schlimm, ist dann nach Hause gegangen, hat an dem Tag seinen letzten Tag vom Urlaub, ist dann in Urlaub geflogen nach Griechenland und hat dann in Griechenland gemerkt, irgendwie geht's mir nicht gut, irgendwie tut mir der Brustkorb weh, das ist nicht so schön, ist dann in Griechenland ins Krankenhaus gegangen, hat dich dann untersuchen lassen, die Kollegen haben nichts gefunden. Er ist daraufhin wieder zurück ins Hotel und dann im weiteren Verlauf ging es ihm halt immer schlechter. Er hat dann einen Rückflug organisieren lassen über den ADAC und ist dann bei uns aufgelaufen in der Notaufnahme mit der Tatsache, Leute, ich kriege schlecht Luft, mir geht's nicht gut. Wir haben daraufhin den Patienten untersucht, festgestellt, dass er auf jeden Fall einen Hämatopneumothorax hat. Das heißt also freie Luft und Blut in der Pleura zwischen Lunge und Brustkorb und dementsprechend einen Notfall darstellt. Der hat dann in kürzester Zeit dann von mir eine Thoraxdrainage bekommen, die dann das ganze Blut, das waren über ein Liter, und die Luft entlastet hat. Er hatte dann sofort wieder die Möglichkeit, gut zu atmen und war sehr glücklich und dankbar. Und wenn man dann natürlich aus so einer Situation, die ja potenziell für den Patienten tödlich ausgehen kann, denn das ist eine schwerwiegende Verletzung, dem dann so schnell helfen kann, dann macht das natürlich unglaublich Freude und motiviert. Und dann geht man da raus und denkt so, yes, das habe ich gerockt, Patient geht's gut, Patient wird leben, der kann wieder zurück auf seinen Bagger und seine Arbeit weitermachen. Das sind die Momente, die einen natürlich unglaublich beflügeln und jeden Rückenschmerz, der um 3 Uhr morgens kommt, als harmlos wirken lassen.
Glaube ich sofort. Ja, dafür macht man es ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch, ne? Also genau dafür hat man es ja wahrscheinlich auch irgendwann mal begonnen, für diese Momente.
Absolut, genau dafür ist man da. Aber man ist auch für gewisse Banalitäten da und freut sich da auch, wenn man dann so einen luxierten Finger wieder reponieren kann oder eine Schulterluxation und dann ist das Ding wieder drin und die Patienten sind erstaunt, wie gut es ihnen plötzlich geht und dass sie schmerzfrei sind, das macht natürlich auch Laune. Also da sind all diese Dinge eine Komponente, aber auch wenn Patienten zu mir kommen und sagen, sie haben stärkste Schmerzen, keiner weiß so richtig, was es ist. Und dann macht man die Diagnostik und findet raus, okay, es ist eine Femurkopfnekrose, also ein Absterben des Oberschenkel-Hüftkopfes. Und dann operiere ich die Patienten, implantiere ein neues Hüftgelenk. Und dann kommt diese Patientin, die schon weit über 80 ist und sagt, so Doktor, jetzt zeige ich dir mal, was ich gemacht habe. Guck mal, ich bin noch mal auf eine schwarze Piste Skifahren gegangen mit dieser neuen Hüftprothese. Dann schlägt man sich natürlich erstmal die Hände über den Kopf und sagt, oh Jemini, warum hast du denn sowas Gefährliches getan? Aber andererseits macht es einen auch total glücklich zu sehen, dass Leute auch wieder Freude im Leben finden und sagen können, ich kann jetzt wieder schmerzfrei meinen Lieblingssport ausüben, sei es den Skifahren oder eben auch Surfen oder alle möglichen Sportarten, die Patienten vorher nicht hätten tun können, ohne dass man selber jetzt eingegriffen hätte und gewirbt hätte durch eine OP oder auch durch eine Notfallversorgung.
Was mich auf eine Frage bringt, die ich, glaube ich, in der stationären Aufnahme noch nie gestellt habe, Wladimir, aber jetzt kommt sie mir gerade. Hast du denn sowas wie eine Lieblingsoperation? Also eine Operation, wo du sagst, ach, auf die habe ich eigentlich immer Bock.
Ich habe eigentlich immer Bock auf die meisten Operationen, aber es gibt einige Eingriffe, die machen einfach richtig Laune. Unter anderem, das ist eine banale Operation für einen Unfallchirurg, aber so eine Hämatomausräumung, also wenn irgendwo jemand einen großen Bluterguss hat und der ist zu groß, als dass der Körper ihn selber wieder aufnehmen und verstoffwechseln kann, und dann geht man da rein und entlastet diesen Bluterguss und holt dieses Brombeergelee raus, das macht eigentlich irgendwie immer Freude. Ich weiß nicht warum, aber das bringt mich immer zum Lächeln, aber auch natürlich die komplexen Eingriffe, wo man dann so eine mehrfragmentäre Fraktur hat und dann puzzelt man das Ganze zusammen, rekonstruiert das Ganze mit Platten, mit Schrauben, mit Kirschnerdrähten beziehungsweise auch mit Zerklagen. Sowas ist dann auch immer wieder schön und dann sieht man dieses Puzzle vorher, nachher, also das gibt's ja immer in der Unfallchirurgie, diese schönen Bilder, die man bei der Röntgenbesprechung hat. Und dann sieht man, oh je, nee, das war aber ein ganz schönes Puzzle vorher. Und dann ist das alles wieder hübsch zusammengefügt, steht dann alles auch wieder. Und dann sieht man irgendwo vielleicht auch das Nicken des entsprechenden Mentors oder des Chefarztes, der dann auch seine Okay gibt. Das ist dann auch wieder so der Ritterschlag, dass man sagt, okay, Job well done. Da freut man sich natürlich drüber.
Ach schön, ich hänge noch an dem Brombeergelee. Das kann nur ein Feinschmecker sagen. Sehr gut. Sehr
ja, gut. Das ist ein Hämatom, was dann entsprechend schon ein bisschen älter ist. Das sieht dann so aus wie Brombeergelee. Chirurgen sind immer hungrig, daher assoziieren wir auch ganz viele Dinge eben mit Essen.
Schön. Dann kommen wir noch mal zu einem anderen Aspekt, den ich im Intro schon angesprochen habe, den ich auch super spannend finde. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in deinem Arbeitsalltag?
Künstliche Intelligenz ist absolut faszinierendes Thema. Ich nutze sie tatsächlich in nur gar nicht so lange für mich selbst, aber es ist ein Tool, damit man auch schnell Dinge auffrischen kann, die man eben vielleicht nicht so vor dem geistigen Auge hat. Die hilft dann einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Und auch dieses dynamische Gespräch mit der KI kann einem manchmal helfen, auch bessere Behandlungsergebnisse zu haben oder vor allem auch aktuellere Behandlungen durchzuführen. Gerade in der Radiologie, und wir arbeiten ja unheimlich viel mit Röntgen, CT, MRT, spielt die KI, glaube ich, eine sehr große Rolle. Wir hatten jetzt vor kurzem in der Sprechstunde an der Praxis eine Patientin, die hatte plötzlich Auffälligkeiten im Bereich ihres Unterschenkels und es war nicht so ganz klar, was das ist. Und auch der Radiologe war sich noch nicht ganz sicher, wie man das zu formulieren hat. Und dann haben wir eine KI befragt und einfach mal die MRT-Bilder der KI entsprechend zur Verfügung gestellt mit Einverständnis der Patientin. Und die KI hat dann tatsächlich Millionen von Bildern verglichen und uns in das Ergebnis gegeben, dass es sich hier um einen gutartigen Tumor handelt, wo am Anfang im Raum auch gestanden hat, könnte es denn potenziell auch ein bösartiger Tumor sein. Wir haben dann natürlich trotzdem eine Probeentnahme gemacht, also eine Biopsie genommen. Und das dann auch nochmal histologisch sichern lassen unter dem Mikroskop. Das hat sich dann auch bestätigt als gutartiger Tumor. Aber so kurzzeitig war das unklar. Und da muss ich sagen, hat die KI uns und auch der Patientin einen Riesenstein vom Herzen genommen, dass wir eben feststellen konnten, was ist das jetzt genau? Ist das bösartig? Ist das gutartig? Und da, glaube ich, sehe ich ganz, ganz große zukünftige Chancen für die KI, uns in unserem täglichen Sein und Arbeiten zu helfen. Und ich glaube, auch ganz viele Radiologen nutzen mittlerweile auch die KI zusätzlich nochmal als doppelte Sicherheitstür, um gerade ungewöhnliche Fälle zu vergleichen mit anderen Bildern und da auch bessere Ergebnisse zu erwirtschaften. Das ist ein faszinierendes Thema.
Und welche anderen Bereiche kannst du dir da noch vorstellen für einen KI-Einsatz? Weil, ich sag mal, operieren wird ja zumindest erstmal weiterhin der Mensch. Also ich meine, auch Robotik schreitet ja voran, aber was siehst du noch für Möglichkeiten oder wo sagst du auch, okay, hier sind dann die Möglichkeiten der KI tatsächlich auch begrenzt, da braucht es dann den Menschen einfach.
Also die OP-Roboter, das ist ja keine neue Technologie, die hat es auch schon in den 90ern, 2000ern gegeben, auch gerade in der Orthopädie und Unfallchirurgie gab es da verschiedene Systeme, die auch gesagt haben, ja, wir werden dadurch bessere Ergebnisse haben, dadurch, dass es alles standardisiert ist. Tatsächlich waren die Ergebnisse sehr ernüchternd, muss man sagen. Die Patienten, die Hüftprothesen bekommen haben durch den Roboter, hatten deutlich niedrigere Standzeiten. Das heißt also, die Prothesen mussten schon nach wenigen Jahren gewechselt werden, was normalerweise bei den menschlich plattierten Hüftgelenksendoprothesen gar nicht der Fall ist, sondern die halten jetzt durchschnittlich 15, 20 Jahre. Das ist dann eben so die durchschnittliche Standzeit. Aber in der Urologie zum Beispiel sehen wir ja auch durch verschiedene Systeme wie das Da Vinci-System eine roboterassistierte Chirurgie, wo auch die KI eine Rolle spielt, wo es eben als zusätzliche Hilfsmaßnahme helfen kann, jetzt gerade in unserem Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie ist das noch nicht applikabel, aber ich weiß, dass viele Kollegen aus der Gynäkologie, aus der operativen Urologie solche Systeme verwenden und auch an meinem Krankenhaus damals hatten wir ein solches Da Vinci-System und der Chefarzt der Chirurgie, der Dr. Buse, herzliche Grüße an ihn, hat damals mich auch schon mal so in dieser Kabine Platz nehmen lassen und das mal so ausprobiert. Das ist schon eine ganz faszinierende Technologie, wo ich auch großes Potenzial drin sehe. Vielleicht werden wir es auch zu meinen Lebzeiten sehen, dass wir in der Unfallchirurgie und in der Orthopädie solche Systeme erleben, die uns Chirurgen dann zusätzlich unterstützen, noch größere Präzision geben. Aber aktuell sehe ich das in meinem Fachbereich noch nicht applikabel. In anderen Fachbereichen ist das schon eher eine Möglichkeit.
Spannend, ne? Was sich da so tut. Also das ist echt interessant, was es da für Möglichkeiten jetzt schon gibt und wenn man ein bisschen Fantasie hat, was da in Zukunft möglich sein wird. Also richtig, richtig spannendes Feld.
Definitiv.
Und Fortschritt ist auch ein gutes Stichwort für das Arbeitsmodell, für das du dich vor 6 Jahren entschieden hast, die Zeitarbeit, Wladimir. Wie kam es denn dazu und wie hat sich deine Tätigkeit als Arzt seither verändert?
Ich habe tatsächlich angefangen, 2018 hatte ich meine ersten Dienste extern begonnen und was mich bewogen hat, war ursprünglich einfach die Möglichkeit, noch mal ein bisschen anderes zu sehen, andere Häuser kennenzulernen, andere Kollegen, vielleicht auch andere Behandlungstechniken und Verfahren und natürlich auch, was nicht ganz unwichtig ist, auf die finanzielle Situation. Das hat dann damals nochmal so für einen zusätzlichen Schub in der Urlaubskasse gesorgt, was natürlich auch mich und meine Frau gefreut hat, denn wir konnten auch ein bisschen mehr in Urlaub fahren. Und das ist gerade bei so einem stressigen Job, wo man eben auch so viel Verantwortung trägt, gar nicht schlecht. Die entsprechende Regeneration ist auch eines der wichtigsten Aspekte, gerade in der Chirurgie. Und dann ging das eigentlich immer so weiter. Und dann habe ich mich dann letztendlich 2023 vollschichtig oder vollzeitumfänglich dafür entschieden, Teil der Doktari-Teams und der Doktari-Familie zu werden, weil mich das Ganze einfach überzeugt hat und weil es für mich die ideale Lösung ist und die ideale Kombination aus Berufsausübung, aus Freizeitgestaltung, aus Zeit für die Familie und Zeit für die Tochter und eben auch die Möglichkeit, trotzdem weiterhin dem Beruf nachzukommen, den ich so sehr liebe und den ich auch immer machen möchte.
Wir führen vor unserer Aufnahme immer ein kurzes Vorgespräch, um uns kennenzulernen. Und als wir vor ein paar Wochen geschnackt haben, kam gerade eine Jobanfrage über die Doktari-App rein. Wie ist denn das, die Jobs per App zu bekommen oder zu organisieren? Oder anders gefragt, was hältst du von der Doktari-App?
Ich finde sie eigentlich sehr, sehr gut. Sie ist auch kontinuierlich in Weiterentwicklung und wir sind jetzt schon einige Versionen weiter. Tatsächlich ist sie jetzt ein quintessentielles Tool. Das heißt also, ich führe die meisten Aktionen über die App durch. Natürlich kommuniziere ich noch über E-Mail mit den Kollegen aus der Ärztebetreuung beziehungsweise aus der Vermittlung. Aber die App ist immer noch mal eine tolle Möglichkeit, über die ganzen Push-Ups eine Info zu bekommen. Ah, da ist jetzt irgendwie ein Jobangebot. Interessiert dich das? Ja, nein. Und dann kann man sich die Details anschauen lassen, direkt auch die Zusage erteilen, dass man eben Kapazitäten hat. Und das ist, erleichtert einem das Arbeiten, dass man dann wirklich nicht jeden Tag 50 Mal seinen E-Mail-Eingang durchforsten muss und schauen muss, ist denn da was Neues gekommen, sondern das hat man dann quasi immer dabei. Ich finde das eine unglaublich gute Maßnahme. Ich finde es sehr, sehr fortschrittlich und ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Auch die Zeitnachweise, die man ja entsprechend einträgt, also sprich die Arbeitszeit, kann man bequem über die App machen. Man kann dann die entsprechenden Kollegen schnell unterschreiben lassen. Dann geht das Ganze digital, was auch papiersparend ist, was ich dann auch schon wieder toll finde als Umweltaspekt.
Und ich kenne übrigens neben der Doktari-App noch mindestens eine weitere App, die du auf deinem Handy hast, ohne dass ich dein Handy jemals in der Hand hatte, Wladimir. Aber ich weiß, dass du einen erfolgreichen Instagram-Kanal hast. Demnach nutzt du sicherlich auch Insta. Welche Rolle spielt denn Social Media für dich als Orthopäde?
Ich habe Insta angefangen vorletztes Jahr, also gar nicht mal so lange her. Und finde das eine unglaublich interessante Möglichkeit, seine Reise und sein Leben als Mediziner, aber auch als Erdenbürger und privater Mensch so ein bisschen mit anderen zu teilen. Auch mit ganz vielen Kollegen aus den USA, mit denen ich auch regelmäßig kommuniziere, ob das jetzt der Toronto Sports Doc ist oder einer meiner neurochirurgischen Kollegen aus Atlanta, ja, unglaublich tolle Kanäle führen und auch ganz spannende Videos hochladen. Ich bin da noch nicht so professionell wie die, aber ihr dürft gerne mal vorbeischauen. doc.fichmann.orthopädie ist mein Kanal. Ich versuche eigentlich meinen Alltag sowohl aus der Praxis, in der ich tätig bin, als auch meinen Krankenhausalltag mit euch zu teilen, soweit es möglich ist, aber auch spannende Fälle, die ich eben sehe, spannende Röntgenbilder, CT-Bilder und diese dann auch so ein bisschen mit euch diskutiere. Aber auch so ein bisschen als gerne reisender Mensch meine ganzen Travels zu erleben und auch ein paar Healthcare- und Lifestyle-Tipps zu geben, wie man eben das Leben gesünder und interessanter gestalten könnte. Und ich freue mich immer über jegliches Feedback und über jeden neuen Follower bin ich froh. Ich weiß gar nicht, Nils, weißt du, wie viele Follower ich momentan habe? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
20.000, habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, irgendwie sowas. Das letzte Mal,
roundabout, ne?
Genau, war es irgendwie 18.000 irgendwas, aber ich gucke da tatsächlich gar nicht so häufig drauf. Aber es ist unglaublich. Also das ging auch super schnell, dass da so viele Menschen kamen. Und das fasziniert mich dann halt immer wieder, wenn die Leute mich auch anfragen. Und manche fragen direkt auch mal, hey, ich habe dieses und das Problem. Können wir das irgendwie regeln? Und dann sage ich immer, Moment, bitte gerne einen Termin machen in der Praxis. Oder dann und dann bin ich im Krankenhaus. Dann kannst du gerne kommen mit deinen Befunden. Ich schaue mir die gerne an und gebe dir meine Meinung dazu oder versuche dir zu helfen. Also auch das ist eine Möglichkeit für Patienten, mit mir zu kommunizieren, auch meine Stammpatienten aus der Praxis. schreiben mir ganz häufig über Instagram, wenn sie dann auch mal zwischendurch irgendwie nochmal Nachfragen haben zu Befunden oder sonstiges. Ich finde, das ist ein unglaublich tolles Tool, um einfach diese Vorzimmerdame zu eliminieren und auch mit dem Patienten auch direkt sich zu verbinden, aber auch so ein bisschen das eigene Leben mit anderen zu teilen. Ich finde, das ist eine schöne Sache und es macht auch Spaß, auch wenn es unglaublich zeitintensiv ist.
Das wollte ich gerade fragen, denn das kostet natürlich ja auch wieder Zeit. Ist das für dich dann schon Erholung oder wie kannst du nach der Arbeit am besten abschalten?
Ich schalte tatsächlich ab, indem ich orchestrale Musik höre. Ich bin ein großer Fan von klassischer Musik. Dadurch, dass ich eben auch viele Kilometer unterwegs bin im Jahr, habe ich die Möglichkeit, eben auch viel Musik zu hören. Aber für mich ist tatsächlich auch die persönliche Weiterentwicklung unheimlich wichtig. Deswegen höre ich ganz viele Podcasts und auch Hörbücher in Bezug auf das Thema Psychologie, persönliche Entwicklung, Verständnis der Welt, aber auch Astronomie und so weiter. Das sind alles Dinge, die mich faszinieren oder eben auch einfach Fortbildung. Also tatsächlich entspanne ich mich, indem ich weiterlerne.
Wladimir, mit Blick auf die Uhr, wir müssen leider langsam schon zum Ende kommen. Ich würde allerdings noch interessieren, was wünschst du dir ganz generell für die Zukunft? Vielleicht privat, vielleicht auch beruflich, was dir als erstes in den Sinn kommt?
Ich würde mir wünschen, dass wir wieder in einem Land leben können, wo wir adäquat und ideal Patienten behandeln können. Ich würde mir wünschen, dass das Gesundheitssystem, in dem wir momentan agieren, sich reformieren würde. Nicht nur monetär über die GOE, die ja von 1996 viel zu veraltet ist, sondern einfach auch über die Möglichkeit, dass wir als Ärzte wieder Zeit haben für Patienten. Das ist so einer der Hauptgründe und ich glaube, ganz viele Kollegen, die den Podcast hören, werden dem auch zustimmen können, dass wir Ärzte selbstlos sind und in den meisten Fällen gerne auch unsere Zeit den Menschen widmen und dass wir aber auch wieder ein System haben könnten, wo wir das adäquat tun können. Ich würde mir wünschen, dass einfach eine bessere Strukturierung, eine bessere Organisation des Gesundheitssystems, welches ja eigentlich schon sehr human und sehr sozial ist, noch weiter voranschreiten könnte und dass auch Leute das in die Hand nehmen würden im Sinne des Bundesgesundheitsministeriums, die auch wirklich aus der Materie kommen, dass es Mediziner sind, dass es Pfleger sind, dass es BWLer sind, die aus diesem Bereich kommen und das auch tiefgründig verstehen und das Ganze dann auch einfach optimieren können. Das wäre so ein genereller Wunsch auch für die kommende Bundestagswahl. Würde ich mich da sehr freuen, wenn unsere Politik das irgendwie möglich machen würde, auch in den verschiedenen Gremien, da einfach eine Verbesserung des Systems zu schaffen. Für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass ich noch vielen tausend Menschen helfen kann, dass ich viele Menschen wieder gesund machen kann, glücklich machen kann und dass viele spannende Fälle noch auf mich zukommen. Ich würde mich über jeden Austausch mit allen Zuhörern gerne freuen. Also wie gesagt, gerne auch über Instagram oder auch über Facebook. Das finde ich immer sehr wertvoll, mit euch da Dinge zu diskutieren, aber auch medizinische Fragen zu diskutieren. Da bin ich immer sehr gespannt auf das, was kommt. Und ich bin auch jemand, der allen Zuhörern wünscht, dass Frieden auf der Welt herrscht, weil herrscht Krieg auf der Welt. Als Ärzte haben wir die Aufgabe, Menschen zu heilen und zu helfen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Kriege auf der Welt aufhören und wir uns der Dinge widmen können, die eigentlich am wichtigsten sind, der Gesundheit der Menschen, der Familie und der Freude an der Sache des Arbeitens als Arzt, als Pfleger, aber auch in jedem anderen Beruf. Das sind so die Dinge, die ich mir eigentlich wünsche. Alles andere, finde ich, ist schon eigentlich ganz okay.
Wladimir, ein besseres Schlusswort hättest du nicht finden können. Tausend Dank für dieses super spannende und sehr, sehr angenehme Gespräch. Ich freue mich echt, dass ich dich kennenlernen durfte und ich bin mir sicher, unseren Hörerinnen und Hörern geht's ganz genauso. Wladimir, alles, alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank, Nils. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht und ihr seid alle ein fantastisches Team und ich freue mich schon auf die anderen Podcasts. Und einmal noch zum Schluss und auch vielen Dank an alle anderen Kollegen, die ich im Podcast gehört habe. Ganz faszinierende Geschichten und herzliche Grüße. Ich freue mich auf das, was da in Zukunft noch kommt.
Noch ein schönes Schlusswort, Wladimir. Nehmen wir auch noch mit. Vielleicht hören wir uns einfach in 20 Jahren nochmal. Dann können wir unter anderem dann besprechen, wie die KI sich weiterentwickelt hat in der Medizin. Ich hätte richtig Bock drauf, dass wir uns nochmal hören.
Definitiv. Und du lebst ja in einer Stadt, wo ich häufiger mal vorbeikomme. Also können wir uns auch gerne mal auf einen netten Cocktail treffen und uns unterhalten darüber. Klar.
Das klingt sehr, sehr gut. Wladimir, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch an dich da draußen am Rundfunkempfänger. Sagt man das überhaupt noch in Streamingzeiten? Wahrscheinlich nicht, aber auch egal. Schön, dass du wieder mit dabei warst bei der stationären Aufnahme. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören. Wenn du die kommende Folge nicht verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal und wie immer gilt, sag es gerne weiter. Die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.